Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei meinem Podcast. Heute gibt es eine Interviewfolge mit Janine Doncet. Eine Autorin ist das, eine ganz tolle und starke Frau, wie ich finde. Und die hat ein Buch geschrieben, in dem kinderlose Frauen zu Wort kommen. Und zwar Frauen, die entweder freiwillig kinderlos sind oder unfreiwillig kinderlos sind. Und wie diese Frauen damit umgehen, wie ihr Trauerprozess verläuft, was sozusagen ihr Plan B ist oder wie diese Frauen mit ihrer Kinderlosigkeit umgehen. Das wird alles in diesem Buch besprochen, inklusive die wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema. Also sehr, sehr spannend. Also auch, weil ich finde, wir einfach zu wenig Vorbilder haben, zu wenig ältere Frauen haben, die keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, also das Buch ist wirklich eine absolute Empfehlung. Das heißt, was wir in die Welt bringen, Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei. Und ja, findet ihr auch nochmal in den Shownotes natürlich. Ja, und dann noch eine andere Sache, die ich euch gerne mitgeben möchte. Zusammen mit Miriam Funk und Christina Diehl habe ich ja schon mal eine Folge gemacht, die kinderlose Frauenrunde. Und eine zweite Folge gibt es auf meinem YouTube-Kanal, wer da einmal zuhören möchte. Das war ein Facebook Live. Und mein YouTube-Kanal ist der gleiche wie der Name meines Podcasts, Alles da, nur Ella nicht. Könnt ihr mal gerne reinhören, würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber zunächst hört euch doch sehr, sehr gerne diese Folge an. Viel Spaß! Liebe Janine, ganz, ganz großes herzliches Willkommen in meinem Podcast.
Ja, ich danke dir, Katharina, und ich freue mich sehr, hier zu sein und danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, Janine Doncet mit diesem wunderschönen Namen, habe ich gerade schon bewundert, die hat ein Buch geschrieben. Und direkt als ich den Titel gelesen habe, war ich schon fasziniert. Mhm. Der Titel heißt nämlich, was wir in die Welt bringen, Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei. Und das hat mich so direkt angesprochen, weil ja, wir sind kinderlos, wir haben kein Kind geboren sozusagen, aber wir können trotzdem was gebären.
Genau.
Ja. Erzähl mal, wie kam es denn zu diesem wundervollen Titel?
Ja, also der Titel ist sozusagen schon, da ist ganz viel drin, der ist wirklich so die Lesart des Buches. Also es ging mir darum, aufzuzeigen, wie du es schon ganz schön gesagt hast, alle Menschen bringen etwas in die Welt. Ja. Elternschaft, Mutterschaft ist eine Möglichkeit, etwas zu gebären. Und es ist natürlich eine Metapher, etwas in die Welt bringen. Und ich habe das so ganz bewusst aus diesem Kontext dieser Mutterschaft, Elternschaft entlehnt, weil ich mich beim Schreiben des Buches auch stark mit Sprachsensibilität auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ich kann dazu noch sagen, ich musste auch etwas um diesen Titel kämpfen. Der war dann nämlich diesen Leuten beim Marketing und beim Verlag ein bisschen zu literarisch. Und ich habe mich dann ganz fest dafür eingesetzt, weil der war mir tatsächlich wichtig. Ja.
Das kann ich total verstehen. Genau. Also als kinderlose Frau fühle ich mich dadurch irgendwie gesehen, ja, weil ich auch was in die Welt bringe.
Ganz
auf jeden Fall. Ne? Also es hat irgendwas auch von Empowerment, finde ich.
Ja,
ne?
Absolut. Also das war mir ganz wichtig, wirklich auch mal das für uns Frauen ohne Kinder einzunehmen. Hey, wir bringen viel in die Welt. Ja. Ja. Lest mal, was das alles ist. Es war ja auch so für mich beim Schreiben des Buches eine Art Schatzsuche. Und in diesen Interviews und Porträts bin ich auf so vieles gestoßen, was diese Frauen tatsächlich in die Welt bringen. Also da
Ja.
waren geistige Kinder im Sinne von Projekten, da war der Beruf, der ganz wichtig gewertet wird, da waren auch Beziehungen zu Kindern. Fand ich auch spannend. Sehr viele Frauen ohne Kind sind Patentante. Also ganz vieles.
Ja,
Genau, da wurde ich
schön.
wirklich fündig.
Ja,
Ja,
das kann ich mir
ja.
vorstellen. Ich finde das total schön, dass du sagst, so auf Schatzsuche gegangen.
Ja, genau.
War das den Frauen auch bewusst, die du fotografiert hast, wollte ich schon sagen, die du interviewt hast, Entschuldigung, dass sie da ganz viel Schätze haben und was in die Welt bringen?
Nein, ich denke, vielen war es, ich sage jetzt mal, noch nicht bewusst. Mir war es aber wichtig, bei der Auswahl dieser Protagonistinnen wirklich darauf zu achten, dass das Frauen sind, die bereits einen Weg mit der Kinderfrage zurückgelegt haben. Also es haben sich auch Frauen gemeldet auf meine Interviews, die waren noch ganz stark betroffen.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, ja, vielleicht lesen Sie dann das Buch bei Interesse, aber mir war es wichtig, dieser ressourcenorientierte Blick auf die Frau ohne Kind. Das war mir
Ja.
tatsächlich ein Anliegen. Und auch nicht dieses, da gibt es nämlich auch viel Literatur, so im Sinne von, was kann man denn noch tun, damit man doch noch Mutter wird? Also dieses
Ja.
vorläufige Nicht-Mutter-Sein, auch mal davon wegzukommen und
Ja.
wirklich gestandene Frauen in der Lebensmitte plus minus 40, das war auch ein Kriterium bei
Ja.
meiner Auswahl zu suchen, die sagen, ja, okay, da ist eine Leerstelle, das war vielleicht, das ist auch Trauer, da ist etwas Ungelebtes, aber ich bin weitergegangen und hör mal zu, was da alles jetzt noch dazu gekommen ist. Und das war dann eben diese Schatzsuche. Ja,
Ganz toll, finde ich total schön.
genau.
Und wenn du sagst, also hast du, keine Ahnung, wie hast du sie gefunden, deine Protagonistin?
Ja, ich habe tatsächlich Interviews, Inserate, ich habe Inserate gemacht in verschiedenen Frauenzeitschriften. Ich habe auch Selbsthilfegruppen angeschrieben
Ah
und ich
ja.
war überrascht über die große Resonanz.
Ja?
Ja, sehr.
Okay.
Und es gab nebst Frauen, die sich spontan zur Verfügung gestellt haben, gab es auch ganz nette, sympathische Sympathiebekundungen. Also ich erinnere mich an eine Frau, die war, glaube ich, 75 und die hat mir zurückgeschrieben auf das Inserat und hat geschrieben, ja, natürlich bin ich nicht um die 40, aber ich möchte
Ja.
Ihnen einfach sagen, dieses Buch, dieses Thema, das spricht mir aus dem Herzen. Schade hat es das vor 30 Jahren nicht gegeben. Und
Wahnsinn.
so hat sich so eine richtige, ja, ich würde sagen, eine Community gebildet ein bisschen. Also das war wirklich ein Unterwegssein die letzten 2,5 Jahre mit den Protagonistinnen, später dann auch mit den Fachfrauen, die ja auch
Ja.
das Buch dann noch fachlich abgestützt haben. Und war jetzt ganz schön, vor
Spannend.
ein paar Wochen hatten wir die interne Buchvernissage wegen Corona ganz im kleinen Rahmen und das
Ja.
war ein feierlicher Moment und das fand ich sehr schön, so
Das kann ich mir vorstellen.
das Frausein ohne Kind zu würdigen, zu feiern, eben diese Aspekte, was wir in die Welt bringen, zu feiern.
Ganz, ganz
Ja.
toll, dass wir gesehen werden. Ne? Das ist
Genau,
ja auch da drin.
genau.
Also als du, ne,
Ja.
sagtest, das haben sich ja relativ viele dann auch gemeldet. So, ne? Also es steckt ja offensichtlich auch das Bedürfnis, hey, ich möchte auch gesehen werden,
Ja,
ne? Und
ja.
meine Geschichte erzählen dürfen. Also auch
Ja.
deswegen, weil Geschichten mit Kind, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und Schwangerschaften, das nimmt ja sehr viel Raum ein, finde ich, in unserer Gesellschaft. Ne? Und dann habe ich oftmals das Gefühl, okay, und dann ist da aber kein Raum mehr für die anderen Themen, die ja auch noch
Ja,
da sind. Ne?
genau.
Ja.
Ja, ich glaube, du sagst es richtig. Ich denke, unsere Gesellschaft ist sehr für Familien, für Frauen mit Kind aufgebaut. Also gerade in der Schweiz, wenn man da die familienpolitischen Strukturen auch anschaut, ist das eigentlich sehr unfreundlich in dem
Ja.
Sinne für Frauen, die neben dem Kinder haben auch Karriere machen möchten, zum Beispiel
Ja.
für egalitäre Familienmodelle. Und das ist natürlich auch ein Grund mitunter, warum eine Frau sagt, ja, in der Schweiz möchte ich nicht Mutter werden.
Ja,
In
ja.
einem nordischen Land wie zum Beispiel Schweden hätte ich mir das vorstellen können. Also da
Verrückt.
sieht man schon diese Komplexität auch des Themas.
Absolut, absolut.
Genau.
Und das hat mich zum Beispiel auch überrascht, ne, weil natürlich wusste ich jetzt nicht so viel über die Schweiz, ne, also zumindest nicht, was dieses Thema angeht. Das ist tatsächlich, ich würde es jetzt wirklich auch so interpretieren, dass es fast noch unfreundlicher ist, sozusagen, als es in Deutschland ist. Das war mir nicht bewusst, weil man, ich denke immer so, ne, so sind, was man so wahrscheinlich von Vorurteil, von Bild in der Schweiz hat, ne, so ein reiches Land und so, es wäre ja eigentlich überhaupt kein Problem mit Elternzeit und diese ganzen Geschichten, ne. Aber das gibt es tatsächlich nicht so.
Genau,
Ne?
also wir haben jetzt gerade ab 1. Januar 2021 haben wir jetzt einen Vaterschaftsurlaub von 2 Wochen. Das wurde ganz hart erkämpft, das kann man sich nicht
Unfassbar.
vorstellen.
Ja, nee.
Genau,
Wahnsinn. Also das ist Mittel, finde ich auch ganz interessant. Also ich fand es ganz toll, auch wie du dein Buch aufgebaut hast. Also dass diese Frauen zu Wort kommen, das war sehr emotional teilweise, also wirklich ganz, ganz toll. Aber dass du sozusagen auch nochmal diese Vogelperspektive eingenommen hast, ne? Und das aus wissenschaftlicher Perspektive, ne? Auch nochmal betrachtet hast. Also wie kamst du zu dieser, also zu dieser Aufbau, zu diesem Aufbau, zu dieser Struktur deines Buches?
Ja. Das war tatsächlich ein Prozess. Also als ich mit Schreiben begann, war diese autobiografische Intention ganz stark. Es ist ja auch ein Buch, das ist aus meiner Perspektive als Frau, als kinderfreie Frau geschrieben für Frauen. Es war, wie gesagt, zuerst ein Schreibtischprojekt. Und dann habe ich mich dann nach 15 Porträts habe ich mich mal auf die Suche nach einem Verlag gemacht und habe einen Verlag gefunden, einen kleinen Schweizer Verlag, den Zeitglocke Verlag. Das ist so ein Alt-68er Verlag. Und der hat dann eigentlich im Gespräch angeregt, das Thema noch fachlich abzustützen. Also vorher hatte ich tatsächlich den Plan, eine Porträtreihe zu schreiben, ausschließlich diese Porträts. Und im Gespräch mit der Lektorin haben wir dann erarbeitet, welche Aspekte noch spannend sein könnten. Und das war dann nochmal ein Jahr Arbeit daran, aber
Ja, glaube ich.
das hat sich sehr gelohnt. Ich fand das ganz spannend, weil das Thema, also die Kinderfrage eben wirklich sehr viele relevante Themen berührt und auch sehr aktuelle Themen
Absolut.
berührt.
Ja,
Ja,
ja. Es hat
genau.
so viele Facetten und ich glaube, das ist auch einer der Gründe aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, warum das so schwierig ist, auch zu verarbeiten, weil es so viele Facetten, so viele Aspekte im Leben beeinflusst, ne, diese Kinderfrage, ne? Du hast es gerade schon angedeutet, du bist selbst eine kinderfreie Frau, schöne Bezeichnung auch. Magst du ein bisschen von deinem Prozess erzählen oder war dieses Buch auch ein gehörte das mit zu deiner Verarbeitung? Oder bist du freiwillig kinderlos? Das weiß ich gar nicht.
Nein, also das kann man, würde ich so sagen. Das Buch ist tatsächlich eine Verarbeitung, eine Versöhnung meiner eigenen Geschichte. Ich habe ja als Untertitel gewählt Frauen zwischen kinderlos und kinderfrei. Und das sind auch so Begrifflichkeiten, darauf bin ich so in der feministischen Literatur gestoßen, auf den Begriff der kinderfreien Frau. Und ich habe dann gemerkt, ich kenne dieses Spektrum, diese Polaritäten von meiner eigenen Geschichte. Bei mir war es so, ich hatte lange Zeit keinen Kinderwunsch und habe dann meinen heutigen Partner relativ spät kennengelernt. Da war ich wirklich so nahe an der biologischen Schwelle, so kurz vor 40. Und für meinen Partner war es klar, er hatte die Kinderfrage eigentlich ganz differenziert für sich schon angeschaut, in einer anderen Partnerschaft, hatte das wie abgeschlossen.
Okay.
Und ich dachte das bei mir eigentlich auch. Und diese neue Partnerschaft hat dann aber den Kinderwunsch einfach so, ich sag mal, aufploppen lassen in großer Dringlichkeit, oder, an dieser biologischen Schwelle. Und ich war dort sehr überfordert mit meinen Gefühlen. Ja, das war eine ganz schwierige Zeit. Also von dem her kenne ich auch diesen Prozesscharakter, der die Kinderfrage haben kann für Frauen, kenne ich sehr gut. Wie bin ich dann damit umgegangen? Bei mir war eigentlich dann wichtig, dass ich die Verarbeitung oder auch überhaupt die Frage erstmal wie zu mir genommen habe. Also ich konnte das nicht in der Partnerschaft eigentlich bearbeiten, weil mein Partner, wie gesagt, an einem anderen Ort schon stand. Das war auch spannungsvoll zwischen uns. Und ich habe dann mit zwei Freundinnen eine Gesprächsgruppe gegründet, weil ich gemerkt habe, ich habe so dieses unglaubliche Gefühl nach verstanden werden, nach mich wiedererkennen in den Erzählungen anderer Frauen. Also so dieses ganz spezifisch weibliche Erleben von eben damals Kinderlosigkeit, auch körperlich, oder? Was heißt das, in diesem Zyklus zu stehen als Frau, die sich Kinder wünscht und eigentlich Monat für Monat diese Potenz auch zu spüren, die dann wieder verschwindet mit der Menstruation. Das hat mir unglaublich geholfen, diese Gespräche mit diesen beiden Kolleginnen.
Ja,
wir haben dann die Gruppe auch geöffnet, weil wir, wie gemerkt haben, es ist ein großes Thema, es gibt viele Frauen, die allein sind damit und haben dann vielleicht über ja, 2 Jahre war dann diese Gruppe ja, bestehend. Und es war eigentlich wirklich eine Gesprächsgruppe. Also es ging um Austausch, es war nicht eine Selbsthilfegruppe in dem Sinne, dass wir Schwierigkeiten gewälzt haben, sondern wir haben immer versucht, so diesen Zweischritt zu machen. Also wenn eine Frau es gerade sehr schwer hatte, mit der jetzigen Situation, haben wir versucht, sie zu bestärken und zum Beispiel mit der Frage zu bestärken, ja, überleg dir mal, was kannst du machen, weil du kinderlos bist, oder?
Ja.
Also diesen Fokus ändern, nicht immer das sehen, was nicht gelebt werden kann, sondern was kann ich? Ja, ich habe die Hände frei, oder ich kann am Sonntag wandern gehen, oder ich kann eine Freundin treffen abends. So haben wir uns sehr stark geholfen.
Ja, das glaube
ich habe mir aber auch fachlich Hilfe geholt. Das war für mich auch ein wichtiger Schritt, überhaupt mich da ernst zu nehmen. Ich habe eine Psychotherapeutin gefunden, selbst eine Frau ohne Kind. Und das war für mich ein ganz wichtiger Rahmen, um das Thema zu bearbeiten. Und ich denke, ich hätte das Buch nicht schreiben können, wenn ich nicht für mich in diesem Prozess schon so weit gegangen wäre. Also das war wichtig.
Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Toll, vielen Dank fürs
Teilen.
Genau. Also ich finde es, also zum einen, also sind ganz viele Aspekte drin, die ich toll finde. Ne? Also einmal dieses in eurer Gruppe, ne, weg vom Mangel.
Genau.
Hin
genau.
zu, was habe ich denn eigentlich?
Ne?
Wo,
genau.
was, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, diese Dankbarkeit. Den Fokus eher auf die Dankbarkeit und das, was ich alles Schönes in meinem Leben sozusagen habe. Und interessant finde ich ja, ich komme ja auch mit vielen Frauen zusammen, die kinderlos sind. Diese Sehnsucht nach verstanden werden. Also das, da kann ich auch so, also da kann mein Herz sofort andocken sozusagen. Ne? Und das war zum Beispiel auch etwas, was ja an deinem Buch, was ich an deinem Buch auch so toll finde. Ne? Dieses, also ich habe die Frauen verstanden.
Ja, ja.
Das fand ich so toll, ne?
Genau.
So dieses verbindende Element, so, ne? Dass diese Trauer oder die Gedanken, die man auch hat, dass die ähnlich sind, ne? Dass man da verstanden wird.
Genau. Ich glaube, es gibt wirklich so Parallelen, obwohl ja, du sprichst jetzt das Buch an, obwohl ja dort sind die Positionierungen ganz stark unterschiedlich zwischen diesen beiden Polen, Kinderlosigkeit und Kinderfreiheit. Also da gibt es die Frau, die sagt, ja, ich bin eine Reproduktionsverweigererin, oder? Und die sagt das mit einem Lächeln, eine starke Frau. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Frau, die geweint hat im Interview und gesagt hat, wenn ich mein Leben anschaue, dann bin ich wie im falschen Leben, weil ich habe mir immer vorgestellt, Mutter zu sein. Also dieses Spannungsfeld, das war ja auch in den Gesprächen ganz stark spürbar. Und trotzdem, wie du sagst, gab es so wie eine gemeinsame Sprache oder gemeinsame Erfahrungen. Ich finde zum Beispiel spannend, dass gerade auch Frauen, die sich Kinder frei nennen, also die bewusst nicht Mutter geworden sind, dass sie sagen, ja, ich werde dauernd auf Kinder angesprochen. Also obwohl ich mich schon vielleicht mit 20 entschieden habe, mein Nein wird nicht gleichwertig angesehen von der Gesellschaft wie ein Ja zu Kindern. Oder dann würden Sätze kommen wie, ja, weißt du, der Richtige kommt dann noch, oder wenn du etwas älter bist, oder wenn du dann in der richtigen Beziehung bist, dann kommt das dann schon noch. Und sie fühlen sich da wirklich nicht verstanden und kommen so in eine Rechtfertigung hinein, finde ich eigentlich noch ja, verrückt in 2021, oder? Wo wir
Total.
eine große Pluralität haben von Lebensentwürfen
Ja.
und doch ist diese Identifikation oder dieses Muster, ein Mädchen wird zur Frau, eine Frau wird zur Mutter, das ist so stark noch in unseren Köpfen
Wahnsinn.
drin.
Ja,
Ja,
ja.
ja.
Und das ist ja auch, und gleichzeitig ist das ja auch so eine verbindende Frage sozusagen, ob man jetzt kinderlos oder kinderfrei ist, ne? Diese verbindende Frage nach dem, haben Sie Kinder oder hast du
Genau,
Kinder, ne?
ja.
Und das ist halt, ja, ist auch etwas, was uns dann letztendlich dann auch verbindet, ne? Also dass man immer, was heißt immer, also kommt natürlich auch darauf an, wie man es sieht, aber es ist schon so, man kommt schnell in so einen Rechtfertigungsmodus gefühlt. Ne? Und wenn ich einmal kurz zitieren darf, das fand ich so schön. Eine Sarah, eine von deinen interviewten Frauen, bringt es auf den Punkt: Primär bin ich ganz einfach Frau. Ob eine Frau Mutter ist oder nicht, sie ist Frau. Das ist das Verbindende. Vielleicht geht es darum, dieses Verständnis in der Gesellschaft zu stärken. Das hat mich sehr angesprochen, dieser Satz, muss ich
Genau.
sagen.
Genau. Ich finde das auch eine Schlüsselstelle des Buches. Ich finde, sie hat etwas unglaublich Wichtiges auf den Punkt gebracht. Das Buch ist ja auch nicht gegen Mütter geschrieben. Und ich habe jetzt schöne Rückmeldungen bekommen von Kolleginnen, die Kinder haben, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie das Buch lesen mögen und die mir sagen, weißt du, für mich war das jetzt auch ein wichtiges Buch oder weißt du, wenn ich heute noch mal zurück könnte, ich würde mir überlegen, Mutter zu werden oder einfach dieses
Interessant.
Verbindende oder dieses Frausein. Und wenn wir so in dieser Haltung drin sind, Frauen können heute ganz vieles sein und Mutter sein ist ein Aspekt davon, dann fällt eigentlich auch dieses ganze sich vergleichen weg. Und zwar nach beiden Seiten, oder? Ich denke, wie Frauen ohne Kind Insuffizienzgefühle haben oder manchmal Neid, Müttern gegenüber oder das Gefühl, etwas zu verpassen, Ungelebtes zu haben, haben das ja Frauen mit Kind auch, oder? Also es sind verbindende Erfahrungen und so in dieser Lesart ist es dann plötzlich gar nicht mehr so trennend. Und das finde ich auch sehr schön, diese Auflösung dieser Trennung. Und da wünschte ich mir viel mehr Dialog, auch zwischen Frauen, insbesondere zwischen Frauen, weil oft sind es ja Orte, wo Frauen zusammenkommen, wo solche schwierigen Situationen entstehen für Frauen ohne Kind, oder? Wenn zum Beispiel einfach
Absolut.
alle Frauen im Raum, außer eine, sind Mütter und erzählen von den Geburtsgeschichten und die kinderlose Frau steht da und fühlt sich minderwertig. Und wenn man eben ein bisschen anders damit umgehen würde und auch mit Interesse die Frage stellen würde, ja, warum hast du Kinder oder warum hast du keine Kinder, dann könnte es vielleicht eine Annäherung geben. Und zwar auf Augenhöhe und mit Wertschätzung für beide Lebensentwürfe.
Ja, das hast du ganz, ganz, ganz wunderschön gesagt. Und das ist auch etwas, was mich total stört, ne? Dass es immer noch so als
Ja,
Gegeneinander auch irgendwie so
genau,
ein bisschen gesehen
ganz
wird,
genau.
ne? Das ist auch etwas, was mich wahnsinnig, ja, mich stört das auch, ne? Deswegen finde ich das total schön, dass du das sagst, ne? Es muss uns nicht trennen. Letztendlich sind wir alle
Nein.
Frauen.
Genau,
Ja,
genau,
genau. Dass
genau.
jeder Lebensentwurf, also dass es da keine Hierarchie gibt, auch
Ja,
finde ich, ne?
unbedingt.
Jeder, also das alles ist gleichwertig sozusagen, ne? Also das fehlt mir auch manchmal, weil ich schon immer mal wieder das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die mir absprechen, dass ich ein zufriedenes, erfülltes Leben führe. Ne? Also das ist auch etwas, muss ich gestehen, also das macht mich manchmal auch wütend, weil es so einfach, finde ich, gedacht ist. Ne? Das ist, da nimmt man nicht das Ganze im Blick sozusagen, ne? Und es impliziert, dass keine Ahnung, also wir können ja mal 10 Mütter fragen und was die so für Probleme haben und ne, und dann gibt es ja auch diese Bewegung, hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, ich glaube, es war eine israelische Autorin, die geschrieben hat, ne, Regretting Motherhood und so, ne?
Genau,
Auch eine
genau.
spannende Geschichte,
Ja,
finde
sehr,
ich. Ne?
sehr.
Also.
Ich habe das im Buch auch kurz auch aufgenommen, diese Bewegung. Ich finde, dort ist auch ganz viel Potenzial drin, eben um gegenseitiges Verständnis aufzubringen.
Finde ich auch ganz, ganz toll. Gab es, also die Protagonistin, das war ja, also ganz, also ich finde es ganz spannend. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das Buch wirklich, ja, wirklich zu kaufen, weil es einfach so spannend ist, wie die Menschen, wie die Frauen so unterschiedlich damit umgehen. Gab es so eine Protagonistin, die dein Herz besonders berührt hat oder deren Geschichte du ganz besonders fandest? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
Ja, ich war immer wieder sehr berührt von den Interviews. Das war ja eine lange Zeit. Also insgesamt habe ich 2,5 Jahre am Buch gearbeitet und
Wahnsinn.
so die Zeit der Interviews und der Vorbesprechungen und so, das hat insgesamt 1 Jahr in Anspruch genommen. Und ich habe das auch immer so geplant, dass ich eigentlich das Interview geführt habe und dann wie mir ein paar Wochen genommen habe zum Transkribieren und wie die Essenz dieses Gesprächs wie herauszuarbeiten, bevor ich dann das nächste Interview geführt habe. Von daher war ich, kann ich sagen, ich war immer wieder sehr berührt. Vielleicht, was ich besonders berührend fand, ist die Geschichte einer Frau, die sich kinderlos nennt, die sehr gerne Mutter geworden wäre, die zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens und in verschiedenen Partnerschaften ganz nah dran war, Mutter zu werden und dann immer wieder verschiedene Hindernisse dazwischen gekommen sind, bis sie schließlich mit ihrem jetzigen Partner tatsächlich wurde sie schwanger und hat das Kind aber dann verloren. Und sie hat das in einer, also sie hat das mit ganz viel Versöhnung auch erzählt, ihre Geschichte. Das hat mich tief beeindruckt. auch mit vielen Ressourcen. Also sie hat dann zum Beispiel für dieses verstorbene Kind hat sie im Garten einen Baum gepflanzt und hat mir dann erzählt unter Tränen und auch mit Lachen, wie dieser Baum jetzt Früchte tragen würde. Und das war für mich ein unglaublich schönes Bild, oder?
Ja.
Das ist eben dieses Self-Empowerment, dass sie zu diesem Ritual gefunden hat, eigentlich ein Trauerritual, diesen Baum gepflanzt hat und jetzt sieht, wie der Früchte trägt. Es gab viele solche Dinge, gerade in der Verarbeitung eines unerfüllten Kinderwunsches, nach dem habe ich ja auch gefragt, die mich sehr berührt haben. Also da gibt es Frauen, die haben für ihr Kind, die haben dem einen Namen gegeben, die schreiben dem Briefe, die haben eine Beziehung, oder?
Ja.
Also ganz viele, auch ganz viel Trauerarbeit auch.
Ja, genau. Total.
Und nochmal, um darauf zurückzukommen, jetzt auf dieses Porträt mit dieser Frau mit Kindsverlust. Sie hat sich dann wie auch beruflich mit auf Verluste spezialisiert, also indem sie heute Menschen in Verlusterlebnissen, Verlustsituationen begleitet. Und das hat mich doppelt berührt. Einfach erstens so ihre eigene ganz persönliche Art, wie sie den Verlust gewürdigt, verarbeitet hat. Und dann auch, wie sie jetzt heute wahrscheinlich ganz vielen Menschen auch helfen kann, die selber Verluste zu verarbeiten haben.
Ja. Wahnsinn, ja. Also das war auch so ein Aspekt, fand ich, von deinen Porträts, die mich besonders, die ich besonders spannend auch fand. Ne? Also, wie unterschiedlich gehen Frauen mit dieser Trauer um?
Ja.
Und was machen sie daraus dann sozusagen?
Genau.
Ne?
Genau.
Also das ist auch ganz, ganz spannend zu sehen oder zu lesen. Das hat mich sehr, berührt und auch nochmal zum Nachdenken angeregt, muss ich sagen, an der einen oder anderen Stelle. Ne?
Ja, genau.
Wahnsinnig spannend. Und würdest du denn für dich selber sagen, du bist ja auch beratend tätig, oder?
Was
ungewollt kinderlose Menschen angeht, glaube ich. Ne? Bist du auch Coach oder?
Also ich bin noch in Ausbildung. Ich bin derzeit in einem Beratungslehrgang. Das ist ein Lehrgang in personenzentrierter Beratung. Mit dem kann man eigentlich Menschen beraten in allen Gebieten der psychosozialen Begleitung, Beratung, Fragestellung. Und ich habe mich aber jetzt durch das Buch, habe ich mich wie ein bisschen spezialisiert. Also das ist natürlich jetzt tatsächlich auch ein Türöffner. Frauen, die das Buch lesen oder die in der Presse darauf aufmerksam werden, melden sich bei mir für Beratung.
Schön.
Und ich habe auch das Gefühl, es ist ein Bedürfnis, so ganz, ganz spezifisch ein Thema herauszupicken und das in der Beratung anzuschauen.
Ja.
Oder wenn man sonst schaut, eine Psychotherapie oder so, da geht man oft weit in die Kindheit zurück. Das sind längere Phasen auch. Und jetzt, was ich anbiete in der Beratung, ist halt wirklich so einerseits die Begleitung in der Trauerphase, also nach einem Abschluss im Kinderwunsch, zum Beispiel nach dem letzten Besuch oder nach dem letzten Behandlungszyklus bei reproduktionsmedizinischen Interventionen. Da erzählen mir Frauen, dass sie sehr alleingelassen sind, also dass sie vom medizinischen her top begleitet werden, beratet werden, aber dass sie eigentlich vom emotionalen her nachher einfach verabschiedet werden. Und sehr oft eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht erst ein halbes Jahr nachher oder so, merken, ja, und diese Trauer ist immer noch da.
Ja, ja. Die geht halt nicht so schnell weg.
Genau, auch, ne? Genau. Das ist so eine Klientel. Und die andere Klientel, das sind Frauen, die jetzt nicht mehr ganz akut in der Trauerphase stecken, aber sich wie Begleitung wünschen in der Neuorientierung.
Ja.
Und das hat halt stark damit zu tun, wenn man jetzt anschaut, oder Kinder, Familie, das ist, das steht auch für Sinn, eingebunden sein in eine Gesellschaft, für eine Aufgabe auch. Und wenn das entfällt, dann kommt man sehr schnell mit existenziellen Sinnfragen in Kontakt.
Absolut, ja.
Und das ist wirklich auch eine Klientel, Frauen, die zum Beispiel dann wie merken, ja, eigentlich habe ich die letzten 10 Jahre ja immer gedacht, ich werde Mutter, habe beruflich keine Schritte mehr gemacht und jetzt merke ich, der Beruf stimmt auch nicht mehr, oder deren Partnerschaft vielleicht zerbrochen ist durch die Kinderfrage, die jetzt alleine weitergehen müssen.
Ja.
Und die, ja, die erhoffen sich dann wirklich Begleitung in der Neuorientierung.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Ganz, ganz toll. Also ich bin manchmal schon fast auch ein bisschen ärgerlich von diesen Kinderwunschkliniken, dass es nicht kompletter Standard ist, dass die Frauen, die Paare auch psychologisch begleitet werden. Ne? Mhm. Es gibt ein paar, ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr, die zumindest Flyer auslegen im Wartezimmer, weil ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt. Ich finde den genauso wichtig wie die körperliche Betreuung sozusagen. Mhm. Ja, das ist, finde ich, genauso wichtig. Und ich freue mich auch immer, ne? Ich mache ja Ähnliches wie du. Ich freue mich immer, wenn Frauen zu mir finden, ja, wenn sie erkannt, das ist ja ein Riesenschritt, zu erkennen, oh wow, ich könnte Unterstützung gebrauchen, weil das doch ganz schön viel in mir aufwirbelt, weil die Trauer vielleicht nicht weniger wird oder so, ne? Und das, da freue ich mich immer, wenn Menschen das erkannt haben, weil das ist so, so wichtig und so hilfreich.
Genau. Und ich glaube, was halt ganz besonders ist bei der Trauer um ein ungeborenes Kind, es ist eigentlich es ist eine Trauer ohne Trauerfall, also es ohne Todesfall. Und ich glaube, das ist auch nochmal etwas, das es erschwert. Also die Gesellschaft, die geht ganz anders damit um. Und es ist wie eine Nichtereigniskrise. Und da ist man eigentlich selber als Trauernde in der Hohlschuld, weil man kann nicht davon ausgehen, dass das Umfeld kondoliert, oder? Wie das bei einem Todesfall der Fall ist. Ja. Es ist auch sehr etwas Persönliches. Ich denke, gerade bei einem Abort will man ja auch nicht mit allen darüber sprechen. Also es passiert, die Trauer passiert mehr im Verborgenen und ist gesellschaftlich weniger anerkannt.
Absolut.
Und ich denke, gerade deshalb braucht sie einen Schutzraum. Und ich finde auch, was du gesagt hast, es ist schon ganz viel passiert, wenn eine Frau in die Beratungspraxis findet, oder? Dann hat sie eigentlich schon einen Teil dieser Würdigung von der eigenen Trauer ist dann schon passiert.
Ja, ja. Absolut. Mhm. Total interessant, dass du da auch ähnliche Erfahrungen machst, wie ich auch. Ne? Und ich finde das auch, ich finde das wirklich einen zentralen Punkt, ne? Dass diese Trauer, weil die so unsichtbar ist, wird die von der Gesellschaft nicht so anerkannt, beziehungsweise es wird nicht, keine Ahnung, also jeder kann nachvollziehen, wenn keine Ahnung, Mutter, Schwester oder wer auch immer stirbt, ne? Aber es ist offensichtlich für viele Menschen nicht so richtig nachvollziehbar, wenn da ein, also ich würde sagen, da stirbt ja ein Lebensmodell, eine Vorstellung.
Ja.
Und das kann genauso schlimm sein, natürlich.
Ja, ne? Also auf jeden Fall. Ich habe ja auch eine Psychotherapeutin interviewt als Fachperson, die hat sich spezialisiert auf die Begleitung von insbesondere Frauen im Abschied vom Kinderwunsch, aber auch Paare begleitet sie. Und sie hat gesagt, dass eigentlich die Trauer wirklich vergleichbar ist mit dem Todesfall, mit der Trauer in einem Todesfall.
Ja.
Und Ich denke, das, was du ansprichst, oder dieses Unsichtbarsein, das hat so verschiedene Ebenen. Es ist diese Leerstelle von Frauen ohne Kind in der Gesellschaft. Dann ist es diese Unsichtbarkeit an der biologischen Schwelle, wenn keine Kinder kommen. Also es ist sehr persönlich und es ist... Es können viele Sachen dort sterben, tatsächlich sterben.
Ja. Ja.
Und die wollen neu geordnet, neu überdacht, neu
ja.
Geplant, neu erträumt sein, weil da tatsächlich Lebensentwürfe, Träume begraben werden müssen.
Ja.
Ich finde zum Beispiel auch nennenswert Frauen ohne Partner,
ja.
oder?
Ja, auch. Oh,
das ist ja gar nicht, oder das denken viele gar nicht zusammen. Eine Frau, die keinen Partner hat, die hat gar nicht das Recht, einen Kinderwunsch zu haben.
Absolut. Ja.
Oder das geht gar nicht zusammen. Oder was ist mit Frauen, die in einer Partnerschaft mit einer Frau leben? Dann wird es nochmal schwierig.
Ja.
Oder also es gibt so viele, es gibt wirklich viele Leerstellen.
Total.
Ja.
Ja. Ja, stimme ich dir absolut zu.
Mhm.
Und was du gesagt hast, finde ich total großartig, dieses neue Träume. Ne? Man muss, muss sich was Neues erträumen für sein Leben. Ne?
Genau.
Das ist so, so wichtig. Das kann ich total nachvollziehen. Ganz toll.
Ja,
und was würdest du dir, also welche Gruppen von Menschen würdest du dir wünschen, die dein Buch lesen sollen, im besten Fall sozusagen?
Genau, ich habe das eingangs gesagt. Das ist... ein Buch aus der Perspektive einer Frau geschrieben. Mhm. Und ich denke, dass es primär Frauen erreicht. Frauen, die gegenwärtig gerade in der Kinderfrage dran sind. Frauen, die vielleicht rückblickend das auch reflektieren möchten, die schon älter sind und sich erinnern, eben wie diese ältere Dame, die ich auch erwähnt habe, die sagen, ja, das war damals, als ich jung war, so schwierig. Ich habe aber auch Rückmeldungen von Paaren, von Männern, die sich sehr verstanden fühlen im Buch. Ich denke ja, dieses Ganze, was ist weiblich, was ist männlich, was ist mütterlich, was ist väterlich, das weicht sich ja Gott sei Dank immer mehr auf.
Ja.
Und
ja.
von dem her hatte ich kürzlich eine ganz schöne Rückmeldung von einem Mann, der mit einem Mann in einer Partnerschaft lebt und die sich Kinder gewünscht hätten. Und das hat mich unglaublich gefreut.
Total.
Oder eben auch Mütter. Eine Kollegin, die Mutter ist, hat mir gesagt, ja, dieses Buch, das schenke ich dann meiner 20-jährigen Tochter.
Ach,
also so diese verschiedenen Ebenen.
Ja,
dann
toll.
Denke ich aber, weil es ja fachlich auch abgestützt ist, dieses Buch durch diese 5 Zugänge, kann es auch ganz gut von Leuten in Beratung und Therapie gelesen werden. Also es kann wirklich auch
absolut.
Nebst diesem Aspekt der Identifikation mit den Porträtierten kann es halt auch das Verständnis oder die wie so einen Einblick in das Denken von Betroffenen geben. Das ist sicher auch ein Bereich. Und das Dritte würde ich sagen, von der Zielgruppe her, weil die Kinderfrage eben so komplex ist in den Themen, die sie berührt, gesellschaftlich, medizinethisch, Genderfragen.
Das auch in der Kunst, das hast du ja auch,
Kunst,
das, ist auch das finde ich auch spannend,
genau,
das Kapitel.
Kunst,
ja.
Dass es halt auch einfach allgemein Menschen interessieren kann, die sich für alternative Lebensentwürfe interessieren, die sich für politische, familienpolitische, gesellschaftliche Fragen interessieren.
Ja, sehr, sehr schön. So wirklich ein Schatz sozusagen, finde ich. Was mir so spontan einfällt, ich habe keine Ahnung, hast du schon, also du hast es jetzt ja gerade erst sozusagen geschrieben, aber hast du vielleicht schon eine Idee für ein anderes Buch? Vielleicht könnte dann auch nochmal spannend sein, tatsächlich so ältere Frauen, die Mitte 70 sind zum Beispiel. Ne? Das ist ja dann, das finde ich auch nochmal spannend sozusagen in der Lebensphase. Wie guckt man denn eigentlich da auf seine Kinderlosigkeit? Genau, genau. Das finde ich halt auch nochmal spannend.
Das wäre auch ganz spannend. Ja. Wirklich einen Plan für ein Buch habe ich nicht. Ich bin sehr glücklich jetzt, dass ich so eine große Nachfrage habe für Beratungen. Das erfüllt mich sehr, weil dort kann ich auch so, es gehört für mich auch nochmals zu dieser Versöhnung mit dem Thema dazu, dass ich jetzt wie merke, ich kann durch den Weg, den ich gegangen bin und der auch sehr schwierig war zwischenzeitlich, kann ich jetzt wie zurückgeben. Und ich habe heute eine ganz große Dankbarkeit und eben nenne mich heute eine kinderfreie Frau, merke, ich habe die Hände frei. Auch kann das Thema für mich anders einordnen im Sinne von, eben auch für mich, ich kann vieles in diese Welt einbringen. Das Buch ist in dem Sinne mein Kind.
Ja, total.
Aber von dem her, wenn du fragst nach Plänen, ist tatsächlich die Beratungstätigkeit etwas, was mich sehr erfüllt gerade.
Super, super schön. Kann ich total gut verstehen. Ganz toll. Ja, hast du sowas wie, frage ich immer meine Interviewgästinnen, letzte Worte gewissermaßen. Also was würdest du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
Ich glaube, es ist tatsächlich der Titel des Buches, sei dir bewusst wie, oder geh auf Entdeckungsreise, was und wie vieles du in diese Welt bringst. Ich glaube, dort ist alles drin, was ich den Frauen ohne Kind wünsche.
Da ist ja so viel mehr noch, sozusagen. Ja, das finde ich ganz super. Trifft es sehr, kann ich total gut verstehen. Dann erzähl doch gerne mal, wo findet man dich? Hast du eine Webseite? Ich nehme an, das Buch gibt es bei allen gängigen Buchläden, erzähl mal ein bisschen.
Das ist, es ist im Schweizer und deutschen Buchhandel erhältlich, wie gesagt, beim Zeitglocke Verlag erschienen. Es gibt es auch als E-Book mittlerweile. Und mich findet man unter www.danse-lebenslinien.ch. Ich habe Lebenslinie als Logo genommen, weil ich neben der Beratung auch Schreibkurse anbiete und der Lebenslinie für mich eigentlich einerseits dieses Ressourcenorientierte drin ist, eine Linie, die weitergeht und andererseits eben die Linie des Schreibens. Und ich biete auch Schreibkurse in autobiografischem Schreiben an, auch für Frauen insbesondere. Genau, also ganz da toll. Findet man mich.
Ja, super. Also ich werde die Website auf jeden Fall auch in die Shownotes schreiben,
damit
danke. Zuhörerinnen und Zuhörer das auch nochmal finden. Du hattest von der Gesprächsrunde erzählt. Gibt es die noch? Oder was ist mit der?
Ja, also die Gesprächsgruppe von damals, von der ich erzählt habe, mit diesen zwei Freundinnen, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir sind da so wie, ich würde sagen, entwachsen. Wir treffen uns heute sehr gerne noch auf einen Kaffee oder für einen Spaziergang, aber das Thema ist jetzt bei uns nicht mehr so dringlich. Aber ich habe jetzt selber in meiner Praxis eine Gesprächsgruppe, die sich im Aufbau befindet und das freut mich ganz besonders.
Ganz toll. Und was ich auch so toll finde, ist sozusagen, wenn du sagst, so entwachsen, also das gibt ja, ist auch so ein hoffnungsvolles Bild.
Ja.
Ne? Also auch, dass dieses Thema ist ein wichtiges, ein großes, aber er hat irgendwann eine andere Bedeutung sozusagen.
Genau.
Ne? Das steht ja da drin. Deswegen ist es irgendwie so schön, hoffnungsvoll. Finde ich großartig. Also erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Interview und für deine Offenheit. Und natürlich möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses wirklich wundervolle Buch, das eine echte Bereicherung ist. Und ja, mach weiter. Es ist großartig, was du tust.
Ja, ganz herzlichen Dank, Katharina. Und vielen Dank fürs Interesse und dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.